Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute ist es 4 Wochen her, dass die USA und Israel den Iran angegriffen haben. Am ersten Tag töteten sie den geistlichen Führer Khamenei. Das Regime wurde aber nicht gestürzt und der Iran greift seitdem Israel und die arabischen Golfstaaten an. Jetzt ist auch die pro-iranische Houthi-Miliz im Jemen in den Krieg eingetreten und feuerte eine Rakete auf Israel. Von dort aus wird weiterhin Teheran bombardiert.
Schwere Einschläge erschüttern wieder die iranische Hauptstadt Teheran. Das israelische Militär gibt an, im ganzen Land militärische Einrichtungen zu attackieren. Der iranische Rote Halbmond meldet jedoch mehr als 92.000 zerstörte Häuser und zivile Einrichtungen seit Kriegsbeginn. Diese Bilder der Organisation sollen unschuldige Opfer der Angriffe auch heute dokumentieren. Die unabhängige Menschenrechtsorganisation RANA berichtet von mindestens 3.000 Toten seit Beginn des Krieges. Etwa die Hälfte davon sollen Zivilisten sein. Die gezielte Tötung des obersten Führers des Landes, Ayatollah Khamenei, in seiner Residenz am 28. Februar und die Eliminierung der Militärspitze sollte das Mullah-Regime schnell zum Wanken bringen. Doch bleiben militärische und politische Führung bis heute offenbar intakt. Noch immer mobilisieren sie Hunderttausende Anhänger. Mujtaba Khamenei wird Nachfolger seines getöteten Vaters. Aber bis heute gibt es keinen öffentlichen Auftritt des neuen obersten Führers. Iranische Vergeltungsschläge treffen am Morgen die israelische Metropole Tel Aviv. Mit Kriegsbeginn war dies erwartet worden, genau wie die Unterstützung des Iran durch die libanesische Hisbollah-Miliz. Die täglichen Kämpfe der israelischen Armee gegen die Miliz im Süden des Landes haben 1 Million Libanesen zu Flüchtlingen gemacht. Der Iran greift auch die mit den USA verbündeten Staaten der Golfregion an, wie hier Anfang März Erdölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und im Persischen Golf attackieren die iranischen Revolutionsgarden internationale Öltanker. Seit Wochen blockieren sie so die Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Routen der Weltwirtschaft. Das US-Militär rüstet mit zusätzlichen Kriegsschiffen und Kampftruppen auf. USA und Israel intensivieren ihre Luftangriffe. Trotz der Warnungen geht der iranische Beschuss weiter und daher werden die Angriffe der israelischen Streitkräfte im Iran ausgeweitet auf Ziele und Gebiete, die das Regime beim Bau und Einsatz von Waffen gegen israelische Bürger unterstützen. Gleichzeitig bereiten Iran und die mit ihm verbündeten Houthi-Milizen des Jemen eine mögliche Ausweitung des Krieges vor. Tausende Anhänger der islamistischen Miliz gehen seit gestern in Sana'a auf die Straßen. Heute folgte ein erster Raketenangriff Richtung Israel.
Auch wegen des Iran-Krieges wird in den USA die Kritik an Präsident Trump lauter. Zum dritten Mal in dieser Amtszeit findet heute ein Protesttag unter dem Motto No Kings statt. In allen Bundesstaaten sind insgesamt mehr als 3.000 Kundgebungen geplant. Der Protest richtet sich gegen Trumps als autoritär kritisierten Regierungsstil per Dekret.
No Kings, keine Könige, rufen sie, aus Protest gegen Trumps Allmachtsansprüche und Alleingänge. Landesweit gehen Amerikaner heute auf die Straße. Unsere Gründerväter haben alles daran gesetzt, sicherzustellen, dass dies keine Monarchie wird. Und doch haben wir heute eine Regierung und einen Kongress, die jemanden unterstützen, der sich wie ein Monarch verhält. Der Präsident gibt sich unbeeindruckt und zieht sich am Morgen zunächst in seinen Golfclub zurück. Gestern Abend beklagt Trump erneut die fehlende Unterstützung der NATO im Irankrieg und stellt das Bündnis indirekt in Frage. Wir sind sehr enttäuscht von der NATO. Sie ist uns nicht zu Hilfe gekommen. Wir haben jährlich Hunderte von Milliarden Dollar für die NATO ausgegeben, um sie zu schützen. Wir wären immer für sie da gewesen. Aber angesichts ihres Verhaltens müssen wir das wohl nicht mehr tun, oder? Unterdessen stellt Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten bereits für kommende Woche Gespräche mit dem Iran in Aussicht. Möglicherweise haben wir eine andere Vorstellung von Verhandlungen als Sie und vielleicht gibt es heute in Ihrem System Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, dies zuzugeben, aber wir stehen im Dialog mit Ihnen. Trumps Anhänger treffen sich derweil in Texas zu einem Kongress und stehen nach wie vor mehrheitlich hinter dem Kurs des Präsidenten. Ich glaube, dass Trump ein kluger Mann ist und dass er Dinge weiß, die wir nicht wissen. Und dass es Dinge gibt, die er vielleicht versteht, die wir aber noch nicht verstehen. Das sieht die Mehrheit der Bevölkerung anders. Umfragen zufolge lehnen rund 60% der Amerikaner den Krieg im Iran ab. Trump ist mit dem Versprechen angetreten, Amerika aus Abenteuern im Ausland herauszuhalten. Jetzt tut er genau das Gegenteil und könnte dafür bei den Kongresswahlen im November den Preis bezahlen. Je länger der Krieg im Iran dauert, desto größer das politische Risiko für den Präsidenten.
Wir haben es gerade gesehen, US-Präsident Trump hat seine Kritik an der NATO wiederholt. Dabei erwähnte er namentlich auch Bundeskanzler Merz. Dieser hatte gestern erneut angeboten, dass sich Europa an der Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus beteiligt, aber erst, wenn die Angriffe eingestellt werden. Merz beklagte, dass Trump sein Vorgehen nicht mit den NATO-Partnern abgestimmt habe.
Das sind Eskalationen, die schon bedrohlich sind, nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle. Denn das, was Trump da im Augenblick macht, ist nicht Deeskalation und der Versuch, da eine friedliche Lösung hinzubekommen, sondern eine massive Eskalation mit offenem Ausgang.
Fragen wir nach bei Claudia Buckenmeier in Berlin. Was bezweckt Merz mit seiner erneuten Kritik an Trump?
Naja, er macht auf jeden Fall seine Position klar und die der Bundesregierung. Sprich, nicht alles, was aus den USA kommt, wird unwidersprochen hingenommen. Merz will das aussprechen, wovon er überzeugt ist, nämlich, dass er bisher beim Iran-Krieg keine Strategie der USA erkennen kann. Und geht es nach Merz, dann sollten sich Deutschland und Europa nicht unnötig klein machen. Das wurde deutlich, als er gestern den Satz zitierte, den er an Trump gerichtet hatte. Wenn du willst, dass wir helfen, dann frag uns bitte vorher.
Und trübt das jetzt eventuell das deutsch-amerikanische Verhältnis?
Tja, vielleicht muss man zuerst mal fragen, wer das deutsch-amerikanische Verhältnis trübt. Aus deutscher Sicht ist das nämlich eher ein US-Präsident, der sich nicht an Absprachen hält, der Verbündete unter Druck setzt. Aber man muss sagen, für den Moment scheint das Verhältnis getrübt. Das legt auch Trumps Kritik an Merz nahe. Aber ob das jetzt lange anhält, Trump hat ja durchaus Anerkennung für Regierungschefs, die ihm selbstbewusst gegenübertreten. Das deutsch-amerikanische Verhältnis, der Bundeskanzler selbst bezeichnet es immer wieder als Gratwanderung. Das heißt auch, man muss damit rechnen, dass Trump sich gegen einen wendet, wie zum Beispiel jetzt, da er wieder einmal das US-Engagement in der NATO in Frage stellt, so wie wir es ja gerade im Beitrag gehört haben. Also die riskante Gratwanderung scheint längst Normalität im deutsch-amerikanischen Verhältnis zu sein.
Claudia Buckenmeier, vielen Dank nach Berlin. Die Ukraine und Russland haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen beschossen. In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden nach Behördenangaben 2 Menschen getötet und mindestens 11 verletzt. Auch das Dach einer Geburtsklinik wurde getroffen. In anderen Regionen soll es weitere 3 Tote gegeben haben. Russland wiederum meldete den Tod eines Kindes bei einem ukrainischen Drohnenangriff. Verspätungen, Zugausfälle und Dauerbaustellen. Der Zustand der Deutschen Bahn ist nach Ansicht von Verkehrsminister Schnieder eine gesellschaftliche Belastung. Und sie gehe in eine demokratiegefährdende Richtung, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Der Staat müsse zeigen, dass er Probleme in den Griff bekommt. Für 2029 gab Schnieder ein neues Pünktlichkeitsziel von 70% aller Züge aus. Mehr sei derzeit unrealistisch. Zuletzt lag der Wert bei rund 60%. Als Kunstschule setzte das Bauhaus Maßstäbe in der Architektur, die bis heute nachwirken. Besonders prägend war der Umzug der Hochschule von Weimar nach Dessau im Jahr 1925. Hier entstanden so viele Bauhausbauten wie in keiner anderen Stadt. Seit September letzten Jahres feiert die Stiftung Bauhaus in Dessau dieses Datum. Mit mehreren Ausstellungen soll nun der Höhepunkt des Jubiläums eingeläutet werden.
Es war als Visitenkarte für modernes Bauen gedacht, das Bauhausgebäude in Dessau. Von Walter Gropius entworfen und vor 100 Jahren mit damals neuartigen Baustoffen wie Beton, Stahl und viel Glas gebaut. Inzwischen eine Ikone der Moderne, wurden heute hier die Ausstellungen zum 100-jährigen Jubiläum feierlich eröffnet.
Dieses Gebäude war damals für die Zeitgenossen eine Sensation. Und das hat genau mit diesen Materialien zu tun. Beton, Zementbeton, Eisen, Stahlbeton, hier ist es Stahlbeton und Glas, große Glasflächen, nicht? Ein Werkstattflügel komplett zu verglasen. Und das hatte natürlich Eindruck gemacht.
Das Bauhaus war eine Schule der Moderne. Dort ging es neben der Architektur auch um Handwerk und modernes Design. Das sollte in seiner Ästhetik einfach, schön und für jedermann erschwinglich sein. Von der Lampe übers Geschirr bis zu den Möbeln.
Ja, ich finde es cool. Ich finde auch gotische Kathedralen schön, aber auch das hier hat absolute Daseinsberechtigung. Ich finde es immer noch schön und cool.
Ich orientiere mich da ehrlich gesagt sehr viel auf sozialen Medien. Aber da ist Bauhaus auch viel Thema tatsächlich.
Das Bauhaus lebt und inspiriert offenbar noch immer. Es feiert das ganze Jahr über an vielen Orten in Dessau.
Und nun zum Sport, genauer zum Fußball. Nach der 3:4 Niederlage im Testspiel gegen Deutschland war sich die Schweizer Presse einig, was der deutsche Mittelfeldstar Florian Wirtz gestern Abend in Basel gezeigt hat, war für sie schlicht Zauberei, die auch so manche Unzulänglichkeit der deutschen Hintermannschaft verdeckte.
Natürlich reißen sich heute alle um ihn bei der Ankunft der deutschen Mannschaft in Stuttgart. Florian Wirtz. Nach dem wahrscheinlich besten Länderspiel seiner Karriere.
Die Stimmung, wie die Fans gefeiert haben, die Mitspieler. Und muss man auch einfach mal sacken lassen dann und genießen.
Wirtz ist an allen 4 Toren beteiligt. Liefert erst 2 Vorlagen, die bereits vor der Pause, als er die Treffer von Tah und Gnabry inszeniert. Doch nach dem Seitenwechsel ist er dann selbst an der Reihe. Seine beiden Tore zum 3:2 und 4:3 für Deutschland sind 2 Kunstschüsse der besonderen Art. Jeder für sich hat Tor des Monats Charakter. Es ist ein Abend zum Genießen.
Er ist einfach super engagiert, auch außerhalb dieser Zaubermomente. Und ich hoffe, dass er die Form jetzt einfach nur eintütet bis zur WM. Und dann ist er ein unfassbar wertvoller Spieler für uns, steht außer Frage.
Jetzt muss die DFB-Auswahl nur noch die eigene Defensive annähernd auf Wirtz-Niveau heben. Dann könnte sich der erhoffte Flow ergeben, den sie alle für die WM anstreben. Selbst wenn es gestern noch mal gut gegangen ist.
Trotzdem müssen wir uns da verbessern. Es soll nicht das Ziel sein, dass wir 3 Gegentore pro Spiel bekommen.
Sich immer auf Florian Wirtz zu verlassen, ist nämlich eine riskante Taktik.
Die Freude währte nur kurz. Der Buckelwal in der Ostsee ist erneut auf einer Sandbank gestrandet, dieses Mal in der Wismarer Bucht. Der Meeressäuger ist geschwächt und möglicherweise orientierungslos, nachdem er tagelang in der Lübecker Bucht festgesteckt hatte. Am Nachmittag entschieden die Helfer, den Wal für heute in Ruhe zu lassen. Wenn er sich in der Nacht nicht selbst befreit, soll die Rettungsaktion morgen fortgesetzt werden. Die Zeitumstellung im Frühjahr und Herbst ist umstritten. Aber Pläne der EU-Kommission, sie wieder abzuschaffen, liegen auf Eis, weil sich die Regierungen nicht auf eine Nachfolgeregelung einigen können. Kommende Nacht ist es also wieder soweit. Um 2 Uhr werden die Uhren vorgestellt auf 3 Uhr. Das bedeutet eine Stunde weniger Schlaf. Dafür bleibt es aber abends eine Stunde länger hell. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 29. März.
Das Hoch über dem Atlantik beruhigt unser Wetter. Nur der Süden und Osten haben es mit Wolken eines Tiefs zu tun, sodass es in der Nacht in der Südosthälfte verbreitet regnet oder schneit. Die Schneefallgrenze kann bis in tiefe Lagen sinken, Vorsicht wegen Glätte. Am Tag regnet oder schneit es im Osten und Süden, zunächst hier und da, später nur noch an den Alpen, sonst bei Sonne und Wolken nur wenige Schauer. In der Nacht +4 bis -5 Grad, am Tag 1 Grad an den Alpen, im Rheinland +12 Grad. Auch am Montag im Osten und Süden zunächst Regen, im Bergland Schnee, sonst Schauer, kurze Gewitter, Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer, windig. ähnlich wechselhaft der Dienstag. Am Mittwoch Sonne, Wolken im Süden, einzelne Regenschauer, auf den Bergen Schneeschauer.
In den Tagesthemen um 23.20 Uhr geht es um einen Monat Iran-Krieg. Susanne Stichler fragt, inwieweit die US-amerikanische Kriegsführung Trump innen- und außenpolitisch schadet. Außerdem der schnellste gewinnt. Unterwegs auf der deutschen Puzzlemeisterschaft in Pforzheim. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.